Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz
und Lars Konarik.
Wir sitzen hier gerade auf 1000 Meter Höhe im Schwarzwald und schauen aus dem Fenster und ein wunderbarer blauer Himmel mit angenehmen, etwa gefühlten 20 Grad um Viertel vor 10 Uhr morgens begleitet uns mit dieser Podcast-Folge. Das ist doch ein schöner Einstieg, oder?
Ja, das ist herrlich. Da möchte man eigentlich gleich aus dem Studio raus und rein in die Sonne liegen. Aber jetzt für euch auf dem Parkett unsere nächste Folge. Über was sprechen wir heute?
Heute geht's um lustige Dinge, witzige Dinge, verrückte Dinge, die wir während unserer langjährigen Ausbildungszeit als Überlebenstrainer draußen im Wald erlebt haben. Und da dürft ihr gespannt sein. Da hat der John eine Menge auf Lager, da habe ich eine Menge auf Lager. Also heute ist mal das Amüsieren im Vordergrund. Und wir hoffen, dass wir euch da ein bisschen zum Schmunzeln bringen können.
Ja, es wird sicher auch das eine oder andere vielleicht nicht so lustige, aber vielleicht auch skurrile dabei sein, wo man dann wirklich denkt, oh, in welchem Film bin ich denn hier eigentlich? So ein bisschen Nähkästchen-Geschichten, mal spannend von unserer Seite her, was wir so erleben in unseren Camps mit unseren Teilnehmern oder auch mit der Umgebung. Gibt es ja auch Dinge, ja, die man erlebt ohne Teilnehmer.
Wir haben ja berufsbedingt viel mit Menschen zu tun. Und da kommt natürlich eine Menge unterschiedlicher Menschen zu uns, also aus unterschiedlichen Berufen, aus vielleicht unterschiedlichen Ländern, hier gerade Dreiländereck, Deutschland, Österreich, Schweiz in unserem Falle, hin und wieder ist auch mal ein Exot aus Frankreich, aus Spanien oder sonst wo dabei, aber das ist eher selten. Und natürlich auch jede Altersgruppe ist bei uns vorhanden, fast jede Altersgruppe bis auf Kinder. Und da ist es natürlich immer mal spannend, welches Charakter da aufschlägt, wie der ein oder andere sich verhält und was der ein oder andere vielleicht auch von sich gibt. Da gibt es ganz verrückte Sachen. Und die Frage, wer fängt an? Du oder ich?
Ja, das lassen wir mal noch offen. Auf jeden Fall möchte ich ganz, ganz einen wichtigen Punkt noch anbringen. Und zwar, wenn sich jemand in dieser Folge erkennt oder denkt, dass über ihn gesprochen wird. Es geht hier nicht um irgendwelche Menschen schlecht zu machen, drunter zu machen oder bloßzustellen. Wir werden natürlich auch keinen Namen nennen. Aber es ist einfach so, dass das tatsächlich amüsante oder vielleicht eben ganz spezielle Momente waren, die uns halt nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind. Und diese Erlebnisse möchten wir mal so einfach teilen. Also es ist wirklich nicht persönlich gegen diese Personen, sondern das ist einfach das Leben eines Überlebenstrainers. Wie Lars vorgängig gesagt hat, es sind tatsächlich halt Menschen, die wir nicht kennen. Da kommt Kreti und Pleti und wir erkennen sie erst, wenn sie da stehen, wir die Eröffnungsrunde machen und dann sehen wir, okay, in diesem Kurs sind diese und diese Menschen da. Und das ist durchaus mal spannend, ja. Ja, möchtest du beginnen? Oder?
Okay, ich kann gerne beginnen.
Hast du einen Fall?
Ja, ich habe einen Fall, der ist vielleicht nicht lustig irgendwie, aber irgendwie ist er doch witzig. Das ist Situationskomik und zeigt halt auch unter realistischem Aspekt, was draußen so passieren kann. Mhm. Und zwar war vor einigen Jahren ein Teilnehmer da, ein Deutscher, der hat einen 5-Tages-Kurs bei mir besucht, zusammen mit, ich glaube, 8 anderen. Mhm. Und wir hatten eine tolle Zeit und dieser Mann, der war halt sehr feuerfixiert. Also der hat, man hat gesehen, mit einem großen Enthusiasmus Feuer gemacht und alles rund ums Feuer hat ihn fasziniert. Und das war wirklich sehr beeindruckend, weil das war so sein Steckenpferd, wo er da wirklich die Perfektion erreichen wollte. Dann kam der Ausbildungspart Feuer machen, wo wir eben mit einem Bogen, also einem Bogen, einer Spindel, einem Druckstück und einem Bohrbrett Feuer bohren, also so ein klassisches Rotationsfeuer. Und das hat auch im Großen und Ganzen bei den Teilnehmern relativ gut geklappt. Ich habe Materialien zur Verfügung gestellt, dass wir halt gute Bedingungen haben, also vorgetrocknete Sachen. Wir haben das jetzt nicht selbst gesucht. Ich habe die Bohrer schon vorgeschnitzt. Mhm. Ich habe schon die Hölzer zur Verfügung gestellt. Und es hat irgendwie bei diesem Mann nicht klappen wollen. Mhm. Der hat gebohrt. Es hat nicht funktioniert. Dann habe ich ihn unterstützt. Und irgendwie war der Wurm drin. Also es ist ganz selten, weil meistens, wenn ich dann unterstütze, dann klappt es. Aber wir haben den Fehler nicht gefunden. Dann haben wir das Setup geändert. Wir haben nochmal ein neues Bohrbrett genommen, nochmal einen neuen Bohrer. Und ich habe ihn machen lassen. Und man kann ja nicht bei so einem Kurs mit der Gruppe ja permanent nur bei einer Person bleiben. Man muss ja immer mal wieder rundgehen und sich um die anderen kümmern. Und ich war relativ lange bei ihm, aber irgendwann musste ich mal nochmal weg. Und er hat gebohrt und es hat nicht funktioniert. Und er war der Einzige, bei dem es nicht funktioniert hat. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weil wir danach eh eine Pause hatten und so Pille-Palle-Sachen danach gemacht haben, die jetzt nicht so wichtig waren, habe ich zu ihm gesagt, du, hör zu, dann lass doch die Pause einfach ausfallen und bohr weiter. Und wenn die anderen nachher ein bisschen Holz suchen, dann hast du meine Erlaubnis, dann auch noch mit dem Bohren weiter zu üben, dass du vielleicht noch dann heute irgendwie ein Erfolgserlebnis hast. Mhm. Dann hat der Typ tatsächlich, das habe ich noch nie gesehen, 6 Stunden fast am Stück gebohrt. Mhm. Der hat mir komplett, ich glaube, 8 Bohrer verschlissen, 3 Bohrbretter. Also ich hatte früher nur kleine Bohrbretter, heute sind die größer. Der hat nicht mehr aufgehört. Ich bin dann ab und zu ihm hin, habe gesagt, mach mal eine Pause und so. Nee, der wollte es einfach schaffen. Mhm. Und dann so kurz gegen Ende bohrte und ich habe gesehen, okay, jetzt haben wir besonders viel Rauch, vielleicht klappt es jetzt, habe mich schon gefreut und tatsächlich schafft er es durch das Bohren ein klimmendes Gluthäufchen zu erzeugen und ich habe schon gebrüllt, ja, und er auch, yeah, hat sich total gefreut und dann geht er hin und klopft das Bohrbrett, also man nimmt, also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr Feuer gebohrt habt, dieser Bohrstaub, der fällt ja in einer Spalte in einer Kerbe, die man schnitzt, fällt der gerade runter und sammelt sich zu einem Häufchen. Das heißt, das Holz liegt plan auf dem Boden, das Bohrholz, und dann ist diese Kerbe da drin und in der Kerbe sammelt sich der Bohrstaub, der aber tatsächlich noch an dem Holz haften kann. Und wenn man dieses Bohrholz, das Bohrbrett einfach hochheben würde, könnte es sein, dass dieses Häufchen, dass es zerfällt und dann war es das mit der Glut. Und deswegen klopft man gleichzeitig, während man das Brett zu sich hin anwinkelt, mit so ein paar festen Schlägen auf das Bohrbrett, auf den Rand, dass sich dieser, also es ist wie wenn man Salz in einem Salzstreuer hat und das Salz ist fest. Wenn man das ein paar Mal auf den Tisch klopft, wird es locker. Und so tut man eben mit diesem Klopfen dafür sorgen, dass das Bohrhäufchen nicht dran hängen bleibt. Und der macht es ganz stolz. Und in dem Moment, wo er das Brett weglegt und beugt sich über das Bohrhäufchen drüber, kommt ein Schweißtropfen die Stirn runter und tropft genau auf dieses gebohrte Häufchen drauf und das Häufchen ist erloschen.
Oh, Scheiße.
Ja, und jeder, der das gesehen hat, der war geschockt und konnte nichts mehr sagen. Und ich war auch geschockt. Trotz meiner Erfahrung hätte ich nie gedacht, dass sowas möglich ist.
Ja.
Und da haben wir die Situationskomik. Natürlich war das nicht schön, aber jeder hat irgendwie gelacht. Also nicht aus Schadenfreude, sondern weil das war so eine verrückte Situation. Ja. Und er hat auch gelacht, er hat dann den Bogen genommen und hat ihn weggeworfen. Irgendwie. Aber das erzähle ich heute noch bei meinen Trainings immer wieder gerne die Geschichte, weil sie hat sich tatsächlich ereignet und sie zeigt, dass eine komische Situation auch realistisch sein kann. Weil das kann ja dir passieren in der Wildnis, es kann mir passieren, es kann jedem passieren.
Ja, verrückt, vor allem eben, wenn du so viel Pech hast, dass du gerade noch diesen Tropfen, der ja wirklich nicht gerade gut gefallen
ist. Mies, oder?
Ja, sehr. Er hatte wohl keine gute Connection zu Loki, dem Feuergott. Ja, üble Sache, Maloney. Das kann passieren. Aber das sind wirklich dann Dinge, die man nicht mehr vergisst.
Vor allem sind es echte Erfahrungswerte, die du in keinem Buch liest, in keinem YouTube-Video siehst. Und das ist das Gute, weil von Erfahrungswerten wird man ja besser. Und da kann man eben Sachen perfektionieren. Man achtet drauf, man schließt dieses Risiko in vorne hinein aus, weil man eben nicht möchte, dass es nochmal passiert. Ja, jetzt bist du dran, mein Bester. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Pistole so hergibt.
Ja, ich habe, während du erzählt hast, so einige Sachen im Kopf aufplatzen gehört, die ich mich erinnere an diese Geschichten. Und ich nehme jetzt einfach mal eine raus, und zwar: Früher, als ich angefangen habe, diese Kurse durchzuführen, war es für mich eine Ehrensache, dass ich alle Teilnehmer durch so ein Wochenende durchbringe. Für mich war es nicht cool, wenn irgendjemand abgebrochen hätte oder wollte, denn das war für mich wie so meine Aufgabe, die Leute durchzubringen. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Ich bin da völlig human geworden, dass ich sage, hey, wenn jemand jetzt aus welchen Gründen auch immer sagt, hey, das ist nicht für mich, das passt nicht, ich gehe nach Hause, dann sage ich, hey, okidoki, es ist deine Zeit und deine Möglichkeit, die Erfahrungen zu machen oder nicht. Da ist wirklich mittlerweile jeder frei oder fast jeder frei. Es gibt Menschen, wo ich sage, ich glaube, es würde ihnen gut tun, wenn sie bleiben würden. Und da gab es mal einen, und zwar einen Mann, der hat auch einen Wochenkurs bei mir gebucht, 5 Tage draußen in der Wildnis. Und es war lustig, denn das ist eine Geschichte, die ich meine, die kenne ich immer noch und das ist schon so, so viele Jahre her. Dieser Mann hat einen Kurs gebucht, einen Wochenkurs, und ich habe bei der Anmeldung einige, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, ich glaube 5 Teilnehmer. Und normalerweise bin ich so eine halbe Stunde vor dem Eintreffen der Teilnehmer schon am Treffpunkt. Und in diesem Fall war das auch so. Ich habe das Camp vorbereitet, bin zum Ausgangspunkt, wo ich alle treffe. Und dann klingelt das Telefon. Das war 3/4 Stunde vor Treffzeit. Und dann hat dieser besagte Mann angerufen, hat gefragt, ja, ob der Kurs stattfinde. Er sei jetzt da beim Treffpunkt, aber niemand sei hier. Und dann habe ich gesagt, ja, wir treffen uns ja auch erst in 45 Minuten. Also ich bin auf dem Weg, du bist im richtigen Ort, sofern du da und da bist, und wir werden den Kurs durchführen. Und da hat es bei mir schon gebimmelt. Irgendwas war da wohl. Also irgendwas komisch. Da habe ich gesagt, okay, ich muss den Fokus ein bisschen auf diesen jungen Mann lenken, um herauszufinden, was da auf mich zukommen wird. Ich bin dann an den Treffpunkt gegangen, alle Teilnehmer waren da, ebenfalls auch dieser Mann. Und dieser Mann hatte eine eher korpulente Statur, sah eher ungesund aus, das sage ich, das hat weil es einen wesentlichen Grund hat. Auf jeden Fall war es überhaupt nicht der Outdoor-Typ, wo du jetzt sagst, okay, der geht jetzt raus, sondern der war so einfach T-Shirt, Jeans, Sneakers, that's it. Also natürlich schon noch mit dem Rucksack ein bisschen Ausrüstung. Auf jeden Fall liefen wir los und ich habe ihn schon beim Gang ins Camp ein bisschen nach einigen Dingen gefragt, was er so mache und warum er hier ist und so weiter, um ein bisschen zu spüren, in welche Richtung es geht. Eine Woche ist eine Woche, also das darf man nicht unterschätzen, wenn man da mit fremden Menschen halt 5 Wochen lang im Wald ist und die auch begleiten darf, kann das eine Herausforderung sein. Deswegen habe ich so einige Dinge gefragt. Und es kam dann raus, dass er ein Computerspielprogrammierer ist und er so gut ist, dass er sehr, sehr viel Geld verdient mit diesem Job. Und ich glaube, er war so in der Mitte 20er drin. Und er war auch von der Familie her gut aufgestellt, hatte eine Großmutter, die anscheinend ein sehr großes Vermögen hatte, und er hat das geerbt. Und also war wirklich sehr, sehr gut gebettet. Aber durch das, dass er ständig vorm Computer saß und keinen Kontakt zu anderen Menschen hatte, war er auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen verwahrlost. Und er mochte nur 2 essen, also im Sinne von Mahlzeiten. Er aß nur Pizza und Döner. Ach, das war das. Alles andere mag er nicht.
Wow.
Das war das auch natürlich das, was auch ersichtlich war, dass er nicht so gesund unterwegs war, aber alles andere mochte er nicht. Und was er überhaupt nicht mochte, und das war ganz krass, das habe ich aber erst am nächsten Tag, am Dienstag, am Montag hat dieser kurz gestartet, am Dienstag erfahren, was er überhaupt nicht mochte, ist irgendwie die Natur. Weil am Dienstagmorgen ist er zu mir gekommen, nach der ersten Nacht, wir haben ja noch ein Shelter gebaut, haben es eingerichtet, am Abend noch am Feuer gesessen, und dann am Dienstagmorgen kam er zu mir und hat gesagt, John, also das wird nichts, er geht nach Hause, habe keine Lust. Und dann habe ich gedacht, so, okay, warum? Und dann hat er mir eben gesagt, ja, weißt du, eigentlich interessiert mich dieses Thema gar nicht, Survival. Die Natur interessiert nicht, auch Feuer und so, also das sei jetzt wirklich nicht sein Ding. Und dann habe ich gesagt, ja komm, mach einen kleinen Spaziergang, dann kann ich dir noch zeigen, quasi wo du durchgehen musst. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, da kannst du mir sagen, was du willst. Ich ändere meine Meinung nicht, ich gehe nach Hause. Dann habe ich gesagt, hey, kein Problem, du bist natürlich frei. Du darfst nach Hause gehen, wenn du möchtest. Wenn das nichts für dich ist, dann ist das nichts für dich. Aber lass uns trotzdem einen kleinen Spaziergang machen. Und das ist mein Trick, sage ich mal, um Leute, die ich da haben oder behalten möchte, auch hier zu behalten im Camp. Weil als wir losgingen, hat er mir erzählt, dass er grundsätzlich nur dieses Training gemacht hat, weil er mal was anderes machen wollte, um aus seinem Alltagstod rauszukommen, weil er merkt, dass irgendwas nicht wirklich förderlich ist, was er hier tut. Mhm. Und wollte durch dieses Erlebnis mit der Survival-Woche, und er gab sich ja gleich eine Woche, nicht einen Tag oder ein Wochenende, sondern gleich die Woche, wollte er aus seinem Alltagsdruck raus. Auf diesem Spaziergang habe ich ihn einige Dinge gefragt, betreffend auch der Familie, seinen Geschwistern, wie so sein Leben verlaufen ist, einfach um zu verstehen, warum er ständig und immer wieder gewisse Dinge abbricht. Weil das war aus unserem Gespräch am Vorabend, weil ich ihn schon ein bisschen ausgefragt habe, so durch die Blume, ist an den Tag gekommen, dass er sehr viele Dinge immer ständig wieder abbricht. Und für ihn habe ich mir wie gewünscht, dass er einmal in dieser Laufbahn, wo er immer alles abgebrochen hat, dass er einmal was wirklich durchzieht, nicht wegen dem, was er durchzieht, sondern für sein Gefühl. Da habe ich ein paar psychologische Trickchen angewendet und habe gesagt, hey, schau, du hast jede, also ich habe ihm dann erklärt, warum er ständig wieder abbricht. Alles, was er anfängt, um aus seinem Alltagstrott rauszukommen, immer wieder abbricht. Und das hat ihm eingeleuchtet. Das möchte ich jetzt hier nicht wirklich erläutern, weil das würde die ganze Sendung füllen. Ist aber ein spannendes Thema. Das nennt man nämlich dann die Survival-Psychologie, wie funktioniert ein Mensch in seinem Upbringing. Auf jeden Fall habe ich ihn so weit gebracht, dass er gesagt hat, okay, ich bleibe noch hier, aber ich lasse es mir offen, jederzeit nach Hause zu gehen. Da habe ich gesagt, hey, kein Problem, du darfst jederzeit gehen. Aber jetzt hast du die Möglichkeit, endlich dieses Rad quasi zu durchbrechen. Hey, und du glaubst es nicht, am Donnerstag hat er nochmal ein kurzes Tief und am Freitag habe ich ihm mit einem sehr, sehr, sehr erhobenen Haupt das Diplom überreicht für die bestandene Woche. Er hat das durchgezogen. Obwohl er überhaupt keinen Bock hat, er hat ja nicht mehr Bock gehabt für dieses Survival-Thema als vorher, aber er hat den Wert erkannt, das jetzt einfach durchzuziehen, auch wenn es absolut außerhalb von seiner Komfortzone war, das durchzuziehen. Und das war für mich ein wunderschönes Erlebnis, einerseits, dass meine Fertigkeiten, ihn zu motivieren, zu bleiben, und zwar aus eigenen Stücken zu bleiben, dass das geklappt hat, das hat mich sehr gefreut. Und gleichzeitig für ihn, dass er am Schluss von dieser Woche rausging und wirklich sagen konnte, ich glaube, niemand hätte ihm das geglaubt oder hat ihm das geglaubt, wenn er gesagt hat, hey, ich habe eine Woche im Wald gewohnt, gelebt und ein Survival-Training gemacht. Und das war eine super, super coole Erfahrung für ihn, aber auch für mich. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass ich solche Menschen auch antreffen darf, um selber gechallenged zu werden. Weil die andere Gruppe muss ich, oder der andere Teil der Gruppe muss ich natürlich auch mitnehmen mit diesem ganzen Gebot. Aber es war wirklich fantastisch. Und ich habe ihm gesagt, hey, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, ich hätte abgebrochen. Ich hätte meinen inneren Schweinehund nicht. Ich hätte es nicht gemacht, wirklich nicht. Und er hat es aber geschafft und das war schon geil, ja.
Ja, krass, dass du den auch so abgeholt hast. Ich meine, du hast ihn ja dann durch deine List, sag ich mal im positiven Sinne, und dass du es auch erkannt hast, hast du ihn ja auch für seine Zukunft was Großes aufgetan. Weil,
ich hoffe sehr.
Weil er ja jetzt was mit dem Event hatte, wo er wirklich zum ersten Mal etwas abgeschlossen hat, etwas vollendet hat und dann noch eine Bestätigung, ein Zertifikat bekommen. Toll.
Ja.
Da sieht man mal, wie unterschiedlich Leute sind, gell? Also ich hatte bisher nur vielleicht im Laufe der Jahre so 5, 6, die jetzt absolut unmotiviert waren. Die konnte ich tatsächlich bis auf, glaube ich, 1 oder 2 Ausnahmen auch noch abholen irgendwo. Mhm. Die hätten jetzt durchgebissen, also die hatten jetzt nur irgendwie, vielleicht hat es auch menschlich nicht gepasst, vielleicht war ich auch für die unsympathisch oder so, das weiß man ja nie. Aber die haben dann halt durchgehalten, wahrscheinlich weil ihnen die Kohle zu schade war. Aber so jetzt in so ein Extrem wie bei dir nach so kurzer Zeit hatte ich bisher noch nicht. Also sie haben immer eine gewisse Motivation, manchmal mehr, manchmal weniger, aber die Grundmotivation ist immer hoch, sage ich mal. Spannend, okay? Ja, dann erzählen wir mal was Lustiges von meiner Seite. Das ist mir selbst passiert und früher war ich noch nicht geistig so hoch entwickelt wie heute, als ich mit dem Überlebenstraining anfing. Da hat man ja als junger Mann noch so ein bisschen mit seinem Ego zu kämpfen und mit Selbstdarstellung und Sachen, die man heute nicht mehr so braucht. Da hatte ich einen Kurs, ein Elite-Studiengang von einer Universität hier im Süddeutschland und da waren gut aussehende junge Frauen da. Es waren nur Frauen. So junge Mädels, die gerade ihr Studium begonnen haben und so. Es war ganz interessant, mal da einen Einblick zu haben in diesen Elite-Studiengang. Und die waren bei mir im Camp und ich wollte dann halt cool sein und wollte denen zeigen, wie man eine Spinne isst.
Oh,
ja. Dann habe ich tatsächlich Glück gehabt. Wir hatten viele Hecken da und da habe ich eine Kreuzspinne gefunden, eine fette, und nehme die in die Hand. Und die Mädels stehen vor mir und ich habe gesagt, jetzt schaut mal her, so macht man das, und setzt sie in den Mund, wollte gerade drauf beißen. Und dann ist was passiert, was nicht geplant war, denn das Viech hat mir in dem Moment so dermaßen fett, ich glaube, in die Zunge reingebissen. Und man versucht ja als Mann nie zu weinen, wenn man jung ist. Man versucht keine Schwäche zu zeigen. Und ich wollte ja wirklich den harten Survival-Trainer markieren. Kurze Rede, langer Sinn. Mir sind die Tränen gefühlt 3 Meter nach vorne aus den Augen gespritzt. So, das hat bis ins Hirn gestochen. Ich habe mich so zusammengekreuzt. Das war so ein teuflischer Schmerz. Und dann dachte ich in dem Moment, ja, weil es ist ja wichtig, oh scheiße, jetzt hast du als Mann wirklich deinen Respekt verloren. Jetzt bist du das Weichei für die Ladies. Und Frauen sind sehr interessant, weil es ist genau das Gegenteil passiert. Die kamen alle, haben mich betüttelt und betuddelt und haben sich um mich gekümmert. Die waren total angetan davon. Und ich war auf einmal der Hahn im Korb. Das heißt, meine Mission, das Ziel war erreicht. Du bist halt auf einem anderen Weg. Und ich sag dir, seitdem, also man isst ja sowieso keine Spinnen jetzt im Survival-Kontext, es sei denn, man hat einen Local dabei oder man kennt sich aus, aber die Spinne hat ja meist so einen Risiko-Nutzen-Effekt, der nicht im Verhältnis steht. Also das Verhältnis, dass ihr eine Giftspinne erwischt, die euch jetzt ernsthaften gesundheitlichen Schaden zufügt, ist höher als den Nutzen davon, wenn ihr die Spinne esst. Jetzt mal als grobe Grundregel. Damals wusste ich das halt noch nicht. Und und der Geschmack von dem Viech, der war halt auch nicht so dolle.
Also hast du sie tatsächlich noch gegessen?
Nee, ich habe sie ausgespuckt, aber du hast ja dann trotzdem noch, weiß ich, aber drauf gebissen. Und es war nicht schön. Und ich sage euch, in die Zunge gestochen zu werden, ey, das ist, da kann man testen, ob man hart ist. Weil das ist,
das ist
höllisch. Ja, und ich habe Glück gehabt. Ich meine, das hätte ja auch anschwellen können, Atemwege verlegen. Es hätte ja auch eine allergische Reaktion geben können.
Ja, das hätte
die Konsequenz, aus heutiger Sicht, total dumm, total geisteskrank. Aber ich hatte die Ladies in der Tasche und das war wichtig.
Genau, krass, ja. Nee, also da kann ich nicht mithalten. Das würde ich nicht übers Herz bringen. Nicht wegen der Spinne, sondern wegen dem Ekel, dass ich so eine lebendige Spinne mir in den Mund stecken würde. Das ist schon krass.
Du, ich bin heute auch nicht mehr so. Also damals hatte ich einen hohen Überwindungstrieb.
Du warst ja auch im Militär. Das ist schon
Da ging vieles mehr, als dass ich es heute machen würde. Aber es ist ja Schwachsinn, fachlich Schwachsinn, weil Spinne muss ja auch erhitzen wegen Parasiten und so. Aber da sieht man mal. So
zum Imponieren ist es schon krass, ja. Verrückt.
Ja, was gibt es denn in der Schweiz so Lustiges, was da so passiert war oder? Ja,
lustig. Mir kommt einfach eine andere Story in Sinn von Teilnehmern. Also da war eine Mutter mit ihren 2 Söhnen dabei. Das war nur halb lustig eigentlich. Also ich fand schon ein bisschen lustig, aber sie nicht so. Aber die Mutter, die kam mit ihren 2 Söhnen und sie hat sich so ein bisschen, das war ein Wochenendkurs, hat sich so ein bisschen als Outdoor-affin immer ein bisschen aufgespielt, dass sie ja schon eigentlich einen Plan hat, was da alles geht im Survival-Kurs, und wollte, glaube ich, auch ein bisschen ihren Söhnen da was vormachen. Und als Survival-Guide merkst du schon, wenn jemand einfach nur irgendwas erzählt oder nachplappert oder vielleicht gelesen hat, als wirklich das in Erfahrung gebracht hat. Und so kam sie mir ein bisschen vor. Aber ich habe gedacht, hey, coole Mutter, die kommt mit ihren Söhnen. Und die Söhne waren doch irgendwie so um die 16, 17 Jahre alt. Also doch nicht mehr irgendwie 8 Jahre. Und die hatten Freude, die hatten da den Shelterbau gewährleistet, haben da Hütte gebaut. Aber ich habe gemerkt, dass die Mutter irgendwas passte was nicht. Irgendwas hat sie gestört. Es kann sein, dass die Gruppengröße ihr nicht gefallen hat oder dass sie sonst jemand nicht mochte. Vielleicht war auch ich ihr nicht wirklich wohlgesonnen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie sich so ein bisschen von der Gruppe abgesondert mit ihren zwei Söhnen. Die haben da Shelter gebaut, alles wunderbar. Am Abend sind wir noch zusammengesessen. Die sind dann relativ schnell aufgestanden am Abend und dann ins Bett gegangen, respektive in den Schlafsack. Und irgendwann, abends um 11, so lag ich auch in meinem Schlafsack, in meinem Shelter. Da habe ich früher auch noch im Shelter geschlafen. Und dann hörte ich auf einmal Schritte. Dann kamen Schritte in die Nähe zu meinem Schlafsack und das mag ich gar nicht. Wenn
Mon Dieu.
Ja, Schritte da und dann hat sie so gesagt, John. Und ich so, die Mutter. Und ich so, ja, was ist? Ja, wir brechen ab. Und ich so, okay, warum? Ja, sie hat Platzangst gekriegt. Und ich so, ja, im Shelter, dann geh doch raus. Nee, nee, im Schlafsack. Und dann war ich erstaunt, also ich musste dann mich zuerst mal sammeln, weil sie ja sehr viel im Auto unterwegs war, da ging ich mal davon aus, dass sie im Schlafsack schlafen kann. Aber jetzt hat sie das als Begründung angegeben, dass sie nicht hierbleiben kann, weil sie Platzangst im Schlafsack gekriegt hat. Und dann habe ich gesagt, hey, ist völlig okay, also ich verstehe das. Und deine Söhne, ja, ja, die kommen mit. Und ich so, ja, aber die können ja auch hierbleiben. Nee, 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 die wollen auch mitkommen. Und ich so, was? Okay. Und da in diesem Moment, also das war dann schon einige Jahre später, wo ich noch alle mitnehmen wollte, da habe ich gedacht, okay, ich glaube, es ist tatsächlich besser, wenn sie nicht mehr weiter im Kurs ist. Weil ich nicht verstand, weißt du, diese Art und diese Attitude, die sie hatte, und dann auch noch den Kindern diese Erfahrung einfach so wegnimmt.
Das Erlebnis.
Ja, auch, das ja. Erlebnis, weil die waren voll easy drauf. Also ich hatte auch mit der Mutter grundsätzlich kein Problem. Aber dass sie dann einfach so in der Nacht abreißt, einfach klang- und sach- und informationslos und mit der Begründung Platzangst im Schlafsack. Habe ich nicht mehr vergessen.
Wow, ja. Wow.
War spannend.
Ja, vor allem, weil die ja sich so dargestellt hat,
ja, ja.
Mit ihrer Autoaffinität.
Ja, genau.
Ich hätte jetzt auch gedacht,
immer draußen.
Okay, ja.
Und dann kam diese Antwort und ich weiß nicht, ich war perplex. Ich konnte, wenn ich jetzt, ja, wenn sie sagt, ich habe ein Bein gebrochen, okay. Das war eine lustige, lustige Geschichte im Nachhinein, oder?
Ja, ja. Also, aber spannend, aber da sieht man mal, wie unterschiedlich manche ticken. Gell?
Ja,
das absolut. Ist verrückt so und vor allem, das heißt nicht, wenn man autoaffin ist, dass man auch so ein Event besteht oder da durchhält, gell? Weil man irgendwie spannend. Ja, vielleicht war es wirklich so. Es gibt ja tatsächlich extrem eng geschnittene Schlafsäcke. Vielleicht hat sie ja tatsächlich eine super enge Mumie gekauft, aber kann man, glaube ich, eher ausschließen.
Ja, also was auch Vorwand, immer es oder? War. Ich habe wirklich das Gefühl, war ein Vorwand, aus welchen Gründen auch immer, muss ich sagen, war in Erinnerung oder ist in Erinnerung geblieben.
Hm. Wow. Ich habe noch was auf Lager.
Hey, ich
und
auch.
Und zwar, hey, das war eins der Sachen, damit geistere ich heute noch im Freundeskreis rum, weil das ist der Super-Gag schlechthin. Ich kann ihn jetzt schlecht so darstellen, wie ich ihn erlebt habe. Das kann man in einem Podcast nicht rüberbringen, aber ich erzähle mal, worum es geht, weil das ist genial. Und da habe ich schon viele meiner Freunde mit geschockt, weil es einfach so geil, krass ist, so verrückt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, kurze Rede, langer Sinn. Vor einigen Jahren war ein Teilnehmer bei mir, der hat mich für ein Personal Training gebucht. Ganz cooler, geerdeter Typ. Also wirklich, ich habe ja immer coole Leute da. Der war halt besonders cool. Und wir haben dann tatsächlich einen tollen Tag gehabt und standen dann abends am Feuer und haben noch philosophiert und geschnackt über alles Mögliche. Und da hatten wir so kurz vor Mitternacht, haben wir uns voll verschnackt, weil normal gehen wir nicht ganz so spät schlafen. Mhm. Am nächsten Morgen wollten wir nochmal früh aufstehen und Feuer bohren und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sagt er auf einmal so aus dem Nichts zu mir am Feuer, es war ja schon dunkel, es war schon spät. Du Lars, ich musste was erzählen, das wirst du mir nicht glauben, aber ich habe das wirklich erlebt. Und der hat es schon so geil angeteasert, meine Neugier war gedeckt und ich, geweckt, natürlich wollte ich das wissen. Und das war auch ein sehr seriöser Typ, also es war jetzt keiner, der da mal hin und wieder mal ein Späßchen oder Witz gemacht hat, klar haben wir viel gelacht, aber er war seriös, er war authentisch und ich war gespannt, was da kommt. Und dann erzählt er mir eine Geschichte, die sich hier in der Region abgespielt hat. Und wer die Region hier kennt, also in der Nähe von Freiburg, da gibt es so einen Berg über 1000 Meter hoch, der heißt Kandel. Und in diesem Berg gibt es so eine Serpentinenstraße, die da irgendwie hochführt. Und dann erzählt er mir halt so von diesem Berg, dass er da hochgefahren wäre mit dem Motorrad in der Sommernacht, in der Kühlen. Und auf einmal hat er gesagt, ging da eine junge Frau im T-Shirt und mit der Unterhose, nur in Unterhose begleitet, ging da so diese einsame Straße hoch. Und dann hat er natürlich angehalten, hat die Frau gefragt, was denn los, ja, ob alles in Ordnung ist, weil sie da so rumrennt so leicht und es ist ja kühl. Und dann hat die Frau wohl zu ihm gesagt, ja, sie geht nach Hause. Und mit ihr sei alles in Ordnung, sie sei einfach nur auf dem Nachhauseweg. Und dann hat er zu ihr gesagt, also sie können ja nicht so da lang gehen. Sie haben ja keine Schuhe an, sie haben untenrum nur eine Unterhose an. Kommen Sie, ich nehme Sie mit. Und dann hat er ihr die Motorradjacke gegeben, hat ihr so einen Helm angezogen und so weiter und so fort. Ja, und der hat es so gut beschrieben, ich kannte diese Straße tatsächlich und konnte mich dann so reinversetzen und konnte mich auch in das Dorf reinversetzen, in das er die Frau eben gebracht hat. Und dann sagt er halt, er hat die Frau hinten draufgesetzt, die hat sich festgehalten, da kam er unten im Dorf an dem Haus, an der Straße, eine Adresse, die Frau eben genannt hat. Und dann war diese Frau auf einmal verschwunden. Hat nicht mehr hinten drauf gesessen.
Oh, scheiße.
Ja. Okay. Ja, und ich war geschockt und konnte nichts mehr sagen. Und dann hat er tatsächlich so rhetorisch erstmal Stille wirken lassen. Und das hat bei mir im Kopf, das hat gerattert. Da haben sich 1000 Fragen aufgetan. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie? Hast du das nicht gemerkt, dass sie weg war? Sagt er, nee, du, ich war am Fahren, ich war so in Gedanken, weil ich habe mir Sorgen gemacht. Ich habe schon überlegt, jetzt fahre ich dir lieber ins Krankenhaus oder was weiß ich. Ich wusste ja nicht, vielleicht hat die auch irgendwie eine Krankheit, eine Ausnahmesituation oder so. Naja, auf jeden Fall kam er da an, da wusste ich nicht mehr zu helfen. Ich meine, Helm, alles weg, gell? Seine Jacke weg, die Frau weg. Und dann hat er da an der Klingel geklingelt, wo die Frau gesagt hat, dass sie da wohnt. Und dann hat es ein bisschen gedauert und hat eine alte Frau aufgemacht. Und dann hat er ihr das erzählt. Und dann sagt die Frau, also bei aller Liebe, das hört sich an, wenn das unsere Tochter gewesen wäre, so wie sie beschreiben. Aber die ist schon seit 20 Jahren tot.
Oh.
Und dann sagt er zu mir, ja Lars, weißt du, dann stand ich da und hab erstmal den Mund nochmal zubekommen.
Boah.
Und ich, weißt du, dann hat er wieder nichts gesagt und ich stand dann da und ich bin gerade gegen das Mikrofon gestoßen. Ich war geschockt, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich dachte, wie geht die Geschichte jetzt weiter?
Yeah.
Und dann sagt er, weißt du Lars, und dann hat die Frau gesagt, Moment, ich zieh mir kurz was an, ich zeige Ihnen das auf dem Friedhof. Und dann sind die zum Friedhof gegangen in dem kleinen Dorf und dann stehen die vor dem Grab der Frau, von dieser jungen Frau und dann sagt die alte Frau halt, ja, da liegt meine Tochter, hier sehen sie, vor 20 Jahren gestorben. Und dann sagt er zu mir, Lars, weißt du, und dann dreht sich die Frau zu mir um und sagt zu mir, du, wissen Sie, was meine Tochter als letztes zu mir gesagt hat, bevor sie gestorben ist? Und dann war wieder Ruhe, er sagt wieder nichts und dann guckt er mich an. Und dann guckt er mich an und sagt zu mir, oh! Und ich bin zu Tode erschrocken, ich bin weggesprungen. Der hat richtig geschrien und ich habe mir in dem Moment gedacht, boah, da steht ein Psychopath vor mir. Ich habe schon alle Szenarien im Kopf, bin einer Millisekunde abgearbeitet, ob ich mich mit dem Feuerlöcher verteidige. Ich wollte schon ans Messer greifen, weil ich gedacht, ey, jetzt krass, du hast ja eher einen Psychopath ins Camp geholt. Ja. Und dann gucke ich ihn an, so, ich war voll im Alarmmodus.
Yeah.
Und dann auf einmal bricht es aus ihm raus und eine herzhafte, hämische Lache. Und der lacht und lacht und lacht und irgendwie hat es mich angesteckt und ich habe dann auch gelacht. Und wir haben uns bestimmt eine Viertelstunde kaputt gelacht. Der hat mich auf den Arm genommen.
Hey,
das
nein.
War einfach eine Kack-Story.
Oh, Scheiße.
Die dann tatsächlich, genau, und du hast jetzt auch mitgefiebert.
Weißt du, so Scheiß gibt's, oder?
Ja, natürlich.
Ich hätte jetzt gedacht, dass die Mutter sagt, das Letzte, was sie machen wollte, ist auf dem Motorrad mitfahren. Und deswegen, damit der Geist jetzt zur Ruhe kommt, hat er das quasi erledigt. Das, weißt du, das war jetzt meine Endstory, ja. Aber nicht diese Kacke. Dass, ja. Das mag ich gar nicht, solche Erschreckgeschichten.
Ja. Hey, mein Herz, mein Herz. Ja, ja, ich habe die halbe Nacht noch wachgelegen, weil das einfach...
Und reflexartig
ich musste geschlafen. Trotzdem, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, ich musste noch mal so lachen, weil das so geil, so hat mich noch nie ein Mensch geschickt und abgeholt und geschockt und gleichzeitig, also diese Emotionen geballt, diese verschiedenen...
Ja, ja.
Die dann in mir hochkamen, brutal.
Yeah.
Na, kurze Rede, langer Sinn. Ich bin ja jemand, der lernt.
Ja.
Und solche Sachen breche ich mir natürlich ein. Aha. Ja, und dann waren dann irgendwann die Kumpels eingeladen. Und dann war der eine auf dem Balkon zum Rauchen. Und dann bin ich dann dahin. Die anderen kamen nach und habe ich die Story auch erzählt. Oh, und dann habe ich tatsächlich gesehen, wie gestandene Männer zu Tode erschrocken zurückgesprungen sind. Aus wirklich aus Angst und dann, hey, da war das Gelächter groß und seitdem, wenn die Stimmung passt und mit den richtigen Buddies zusammen bin,
hey,
kommt diese Geschichte.
Crazy. Oh, krass. Ja, das ist ja wirklich, oh. Oh. Gut, kenne ich jetzt die Story. Also wenn jemand mit sowas anfängt, ja, ist krass. Cool. Aber also eine Geschichte so zu erzählen, mit der Spannung aufbauen und so, das ist natürlich Hammer.
Und der war ein Meister der Rhetorik und der Mimik. Also das hat er, ich hätte es, glaube ich, nicht besser machen können. Er hat wirklich da ins alle Register gezogen, alle Tools, crazy, die man braucht, um den Konarek zu schocken.
Ja, du hast mich auch geschockt. Also crazy shit. Also herzlichen Dank für diese Geschichte, das ist ja ganz verrückt. Jetzt komme ich mit einer relativ banalen, aber doch auch sehr creepy Geschichte. Denn das sollte einem, oder das wünscht man einem Guide nicht. Und zwar, ich hatte einen Kurs in einem Camp, ein neues Camp, und dieses Camp war relativ groß und großläufig. Also ich kannte die ganze Umgebung gar noch nicht so, wie ich die anderen Camps kenne. Und wir hatten eine schöne Gruppe zusammen für einen Wochenendkurs. Und am Wochenendkurs treffen wir uns meistens 16 Uhr, dann gehen wir ins Camp und schauen ein bisschen rum, erzählen ein bisschen die Prioritäten und dann fangen wir an, Shelter zu bauen. Und es war wirklich ein wunderschöner Wald, ein herrlicher Ort, um sich eine Hütte zu bauen. Die Leute haben angefangen, motiviert Shelter zu bauen, und bei den Kursen, gerade bei den Wochenendkursen, wenn wir dann so Shelter bauen, dann gehe ich immer wieder rum bei jedem Teilnehmer, schaue, wie weit er ist mit dem Shelter, vielleicht brauchen sie noch einen Tipp oder haben noch eine Frage, und dann lerne ich auch die Teilnehmer ein bisschen kennen anhand von meinen Notizen, weiß ich, okay, das ist der, dann merke ich mir die Namen und dann gehe ich so rum und dann zähle ich auch immer wieder, oder ich schaue, okay, bin ich bei jedem gewesen, habe ich alle gefunden an ihrem Standort mit dem Shelter. Und kam eigentlich immer wieder auf diese Zahl, die ich haben musste. Und dann ging ich wieder meine Runde machen und dann fehlte einer.
Ui.
Dann dachte ich so, okay, gut, vielleicht hat er den Standort gewechselt oder so. Habe ich wieder meine Runde gemacht und immer kam ich nicht auf die Zahl. Also einer fehlte. Und dann bin ich zu dem Nachbar-Shelter sozusagen, da waren drei Jungs total motiviert am Shelter bauen, habe ich gesagt, du, der eine da, der da unten gebaut hat, habt ihr den gesehen? Wo ist der? Er hat gesagt, nein, den haben wir nicht gesehen, aber der baut da unten, ja, aber nee, eigentlich nicht. Und da habe ich schon gedacht, hey, nee, was ist jetzt los? Dann kam diese Stille.
Oh je.
Hey, dann habe ich gedacht, gut, der taucht vielleicht schon wieder auf, die Leute weiter Shelter gebaut, und dann, es war sicher schon 3 Stunden später. Ich lief den ganzen Wald ab. Ich fand diesen Typen nicht. Ich kam auf nur eine Zahl weniger, als ich eigentlich haben müsste. Dann habe ich von jedem die Handynummer von der Anmeldung her, habe diese Liste immer mit dabei, und dann habe ich versucht, ihn anzurufen auf sein Handy. Habe ich gedacht, vielleicht hat er sein Handy an, vielleicht ist er erreichbar. Habe da klingeln lassen, es hat geklingelt, aber niemand hat abgenommen. Habe ich schon gedacht, ey, scheiße, ein Teilnehmer weniger. Da habe ich ihn wieder versucht anzurufen, da habe ich ihm auf die Combox gesprochen, habe ihm eine Nachricht hinterlassen, habe gesagt, hey, ich suche dich, wo bist du, bla bla bla. Nichts gehört. Und dann irgendwann wurde es langsam dunkel und ich ging zu den anderen Teilnehmern. Wir haben gesagt, sobald es dunkel wird und ihr nicht mehr gut seht, dann machen wir ein Feuer und verweilen noch am Feuer, machen den einen schönen Ausklang des ersten Tags. Und dann habe ich gesagt, hey, ein Teilnehmer fehlt, ich muss nochmals los, ich muss ihn suchen. Und dann haben die einen gesagt, ja, wir kommen dir helfen. Und ich habe gesagt, nee, lieber nicht, nicht, dass wir da noch mehr verirren. Weil es war doch ein großes, das war das größt zusammenhängende Waldstück von Kanton Zürich.
Ja.
Und dann bin ich los. Und dann auf einmal hatte ich die Nachricht auf dem Handy von diesem Typen, eine Textnachricht. Sorry, mir ging es nicht so gut, hatte Bauchschmerzen, habe abgebrochen.
Nein.
Ja. Ui. Stunden später. Da habe ich gesagt, so, also vielleicht schnell zu mir kommen oder warten, bis ich bei ihm bin und sagen,
unbedingt.
Hey, Kollege, ich gehe. Nee, nix, ne? Einfach weg.
Oh, krass, krass. Ja.
Hey, ich habe mir echt Sorgen gemacht, weil das ist statistisch gesehen sehr ungünstig, wenn du einen Teilnehmer verlierst. Der hat sich nicht abgemeldet.
Schön formuliert. Hey.
War der einfach nicht mehr da? Ich habe den wirklich, ich würde jetzt mal unübertrieben gesagt, 2 Stunden gesucht in dieser Zeit, wo die anderen Shelter bauen waren. Und ich habe mir natürlich dann schon überlegt, was könnte passiert sein? Also weißt du?
Ja, du machst ja Sorgen, zu Recht auch. Ja. Weil das ist ja komplett untypisch. Also ich hatte mal 2 da, die muss ich neu formatieren, sage ich mal. Die waren schwierig, die sind dann auch einfach gegangen, aber da war eine Vorgeschichte.
Ja.
Aber ansonsten melden sich die Leute ab, die kommen dann kurz und sagen, du Lars, mir geht's nicht gut, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe oder so. Aber das ist ja, ich meine, da hätte ja auch was passiert sein können, weißt du? Du hättest dann irgendwas angeleiert, eine Suche, vielleicht auch Polizei angerufen, Reger oder
absolut.
So. Wow, wow.
Ja, das war wirklich krass. Und das hat mich aber wieder gelehrt, oder? Dass ich quasi am Anfang des Kurses einfach noch mehr Informationen mitgebe. Und dann habe ich dann natürlich nach diesem Erlebnis den Teilnehmern am Anfang gesagt, also wegen Regeln im Camp, dass wir nicht die lebende Äste von den Bäumen abschneiden, nicht mit dem Beil in den Baum hacken. Und wenn ihr entscheidet zu gehen, bitte informiert mich vorher. Nicht einfach gehen. Und dann siehst du natürlich die Teile, die sagen, ja, ist ja klar. Und sagen, nein, es ist nicht klar.
Spannend. Es ist ja auch eine Sache des Anstands. Also wenn man irgendwo hingeht und nimmt irgendwo teil und wenn es jetzt nichts mehr ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer, in dem Fall ja gesundheitlich, dann sollte man ja schon Tschüss sagen. Also das würde ich von jedem erwarten. Irgendwie.
Das war seine Antwort, also respektive seine Information. Ich weiß ja nicht mal, ob das stimmt oder nicht, oder? Also ich habe ihm dann einfach auch gesagt, das wäre sehr freundlich gewesen, wenn er mich informiert, weil ich ihn gesucht habe und das natürlich auf keinen Fall eine saubere Art ist. Das war's. Also weiß ich, habe danach auch nicht länger darauf rumgebaut. Ja. Aber es war für mich eine sehr spannende Erfahrung. Denn man rechnet grundsätzlich nicht mit sowas.
Ja, verrückt. Also habe ich auch noch nie gehört. Spannend.
Nee,
so. Aber ich habe auch ein interessantes Phänomen, weil ich habe hin und wieder so 1-2 Mal im Jahr Geisteranmeldungen. Da meldet sich eine Person X an, die überweist mir auch die Kursgebühr.
Aha.
Und dann am Parkplatz ist diese Person nicht da.
Okay.
Da kommt keine Absage, nichts. Und dann führe ich diesen Kurs mit dem Geist der Person durch.
Mhm.
Und wirtschaftlich bin ich natürlich auch nicht traurig. Es ist zwar interessant, also wenn ich jetzt irgendwo buchen würde, dann, wenn was dazwischen kommt, würde ich Bescheid sagen. Also entweder absagen oder sagen, du hör zu, ich kann leider nicht kommen. Mhm. Aber ja, kommt tatsächlich auch vor. Also es ist ein anderes Beispiel. In dem Sinne ja positiv.
Ja, jetzt in diesem Jahr.
Aber in deinem Beispiel spannend. Also ja, okay. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir haben ja Verantwortung für die Menschen, die zu uns kommen. Und das nehmen wir auch sehr ernst. Und deswegen haben wir auch ein ausgiebiges Sicherheitskonzept. Wir machen eine intensive Einweisung, weil wir wissen ja auch, dass es für den einen oder anderen das erste Mal ist. Und wir wollen ja auch, dass alle unsere Teilnehmer gesund nach Hause kommen und dass sie vor allem auch glücklich, unbeschadet und bereichert eben nach dem Kurs sagen können, hey, das hat sich gelohnt. Und wenn dann jemand fehlt, das ist natürlich ganz schlecht. Und ihr seht, es gibt alles. Naja, nichtsdestotrotz, in diesem Sinne hoffen wir, dass wir euch jetzt mit dieser Folge begeistern konnten, dass wir mal einen anderen Content geliefert haben, wie man heute im Neudeutsch sagt. Und in der nächsten Folge dürft ihr gespannt sein. Da hat der John und ich wieder mal ein interessantes Thema für euch. Also schaltet wieder ein, wenn ihr Lust habt, jeden zweiten Montag um 15 Uhr, wenn es heißt Bush Talk mit Lars Konarek und
John Salutz.
Macht's gut. Bis dann.